Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, Teile daraus haben wir heute schon mehrfach gehört, der findet sich bei Jesaja im 40. Kapitel, die ersten 11 Verse. Ich bitte zur Verlesung aufzustehen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, machet in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Amen. Liebe Gemeinde, vor wenigen Wochen im Konfirmandenunterricht, der Ewigkeitssonntag lag gerade hinter uns, und wir hatten uns passend zur Kirchenjahreszeit vorgenommen, einmal ganz intensiv über das Thema Tod und Sterben nachzudenken. Keine einfache Aufgabe, wie Sie sich vorstellen können. Spielt das Thema überhaupt im Leben von Konfis eine Rolle? Oder finden die das so uninteressant, weil es an ihrem Alltag vorbeigeht? Nein, nein, auch aus den Vorjahren konnte ich mir das schon denken. Ohne Probleme stiegen auch dieses Mal wieder die Jugendlichen sofort in die Diskussion ein. Fast jeder von ihnen hatte schon einmal eine Konfrontation mit dem Tod erlebt. Überwiegend war es bei den Großeltern der Fall, manchmal sogar bei den Urgroßeltern, deren Verlust sie dann auch bewusst wahrgenommen hatten, aber auch bei Haustieren. Und die Konfis erinnerten sich daran, wie sie traurig gewesen waren in diesem Moment, dass ihnen da ein geliebter Mensch oder eben ein Tier plötzlich fehlte. Wie sie Trost suchten und wie das eben bei der Beerdigung gewesen ist, wenn ein Mensch verstorben war, und wie schwierig es ist, sich auf die ganz neue Situation einzustellen. Und natürlich stand insgeheim auch immer im Hintergrund die Frage, wie wir denn damit umgehen können. Und was wir denn eigentlich tun können und sagen können, wenn wir jemanden anderes in diesem Falle trösten möchten. Gibt es da irgendwelche Rituale, irgendwelche Symbole, Bibelverse? Ja, zum Glück gibt es die. Und auf Grabsteinen auf dem Kupferbergfriedhof haben wir sie dann auch gefunden und angeschaut. Aber was, wenn wir selbst mal jemandem ein persönliches Wort sagen wollen? Wir stellten schnell fest, trösten ist alles andere als einfach. Zu verschiedenartig und zu schwer sind die Sorgen, die auf uns lasten. Und sie betreffen ja nicht nur die Erwachsenen in den Trauersituationen. auch Kindern wächst abseits dieses Themas manchmal mitten im Leben alles über den Kopf. Wenn Klassenarbeiten zum Beispiel dauerhaft nicht so ausfallen, wie sie sich die Eltern das oder sie selbst es sich wünschen. Wenn die Zensuren nicht ausreichen und da plötzlich die Versetzung gefährdet ist, vielleicht sogar schon zu spät. Wenn sich eine Chance auf Besserung so gar nicht abzeichnet. Wie oft schlagen solche frustrierenden Erfahrungen dann um in die Einstellung, es hat sowieso alles gar keinen Zweck. Trost? Ja, das wäre jetzt dringend nötig, aber wer kann mir das schon bieten? Es müsste irgendwie was Handfestes sein. Oder stell mir auch junge Erwachsene vor, die vielleicht gerade eine Absage auf eine Bewerbung bekommen haben, obwohl doch gerade jetzt so dringend überall nach Arbeitskräften gesucht wird. Trotzdem kommt es ja vor. Und dann steht man da, bin ich der Einzige? Beim nächsten Mal wird es bestimmt was. So werden wir dann oft vertröstet. Aber wir ahnen alle, so solche Sätze helfen nicht. Nur was sollen wir tun? Fragen über Fragen. Es gibt wohl niemanden unter uns hier in der Kirche, der sich nicht schon einmal in einer solchen Lage befunden hätte oder gerade drin steckt. Vielleicht auch sogar angesichts der weltweiten Krisen derzeit. Also Trost, so wünschen wir es uns, müsste was Handfestes sein, etwas, das die Situation nicht schön redet, sondern das als Hilfe erfahren wird. Am besten wäre es natürlich, die Situation würde sich wirklich selbst verändern. Nur, wie lange müssen wir darauf warten? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich. So klingt der Predigtext immer noch in meinen Ohren nach und ich denke, ach, was hatte es Jerusalem tatsächlich damals im 6. Jahrhundert gut, solch eine Botschaft persönlich vom Propheten hören zu können. Gerade in der ausweglosen Situation, in der die Israeliten damals noch steckten. Sie wohnten weit weg vom gelobten Land im Exil in Babylon. Es war eine furchtbare Zeit, die wir uns vielleicht tatsächlich am anschaulichsten dadurch vergegenwärtigen, dass wir uns gerade die Situation von Geflüchteten auf der ganzen Welt vor Augen malen. Die Israeliten drückten ihre Lage damals so aus, an den Wassern von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, sie hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Sie sprachen, singt ein Lied von Zion. Aber wie könnten wir des Herrn Lied singen in einem fremden Lande? So heißt es im Psalm 137, den ich heute gerne mit Ihnen im Wechsel gebetet hätte, aber er steht leider nicht im Gesangbuch. Aber er zeigt die Not sehr, sehr eindrücklich dieser Menschen. Und genau in diese Situation spricht Gott hinein, tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich. Und nein, es ist kein billiger Trost, kein einfach so dahingesagtes Wort, denn es ist nicht irgendwer, der das sagt. Es ist Gott höchstpersönlich. Er, der die Macht hat, die Gefangenschaft in Babylon zu beenden. Und seinen Worten folgten dann tatsächlich auch Taten. Wenn ich das lese, dann denke ich, ach, was hatten es die Israeliten damals gut, solche Worte erst einmal zu hören und dann die Entwicklung miterleben zu dürfen. Wer von uns wünschte es sich nicht, heute Morgen hier im Gottesdienst auch ganz persönlich die Zusage zu hören, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ganz egal, ob wir einen geliebten Menschen verloren haben, ob uns Zukunftssorgen herumtreiben, ob uns die Arbeit über den Kopf wächst, die hohen Lebenskosten, eine Krankheit oder was immer es auch sein mag. Jetzt im Advent, jetzt kommen diese Worte aber zu uns. Gott tröstet nämlich heute nicht weniger als damals und darum ist uns dieser Text aufbewahrt worden und heute aufgetragen worden. Sehen wir uns doch bitte nochmal in 4 Schritten genauer an, worin denn wirklich Gottes Trost besteht, was dieses Handfeste des Trostes Gottes ausmacht. Das erste, Gott tröstet, indem er vergibt. Für die Israeliten in Babylon war das eben besonders tröstlich zu hören, das Exil, die Gefangenschaft hat nun bald ein Ende. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Ja, das war Schuld. Ja, das war Strafe. Strafe Gottes. Harte Jahre lagen jetzt hinter ihnen, Jahre der Entbehrung, des Zweifelns an Gottes Plan für sein Volk. Und Israel wusste ganz genau, das haben wir uns selber eingebrockt. Die Oberen, die Regierung, aber genauso auch wir, das Volk. Keiner hat auf Gott und seine Propheten vorher gehört. Sein Wille interessierte niemanden. Doch nun hören sie plötzlich durch den Propheten diese neue Botschaft Gottes. Die Strafe gelangt an ihr Ende. Sie währet nicht immer. Gottes nächstes Wort heißt Vergebung. Liebe und Barmherzigkeit machen schließlich auch sein Wesen aus. Und so auch jetzt in diesem Moment. Gott vergibt die Schuld. Er fragt nicht mehr länger nach Strafe. Daran sollen alle festhalten. Daran sollen alle glauben, darauf die Hoffnung richten, übrigens natürlich auch wir heute Morgen. Das Neue Testament betont es doch immer und immer wieder. Ihr habt Gott nicht als strafenden Gott zu fürchten. Die Strafe hat längst jemand anders für euch getragen. Gottes Sohn, da am Kreuz. Und deshalb ist Jesus Christus Gottes eindeutiges Wort des Trostes an uns, ganz handfest. Diese Zusage, die Jesaja ausspricht, ist sogar Mensch geworden. Und mit diesem Geschehen in der Heiligen Nacht wird der Trost wirklich etwas zum Begreifen. Er wird eine Person. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und von diesem Kreuz her spricht es zu uns. Er spricht es gerade jetzt im Advent, gerade jetzt an Weihnachten. Das zweite aus diesem Text, Gott tröstet, indem er auf uns zukommt. Diesen zweiten Schritt des Trostes malt uns der Predigttext mit einem Bild vor Augen, damit wir es bloß nicht vergessen. Und das sind die ganz bekannten Worte, die wir immer wieder im Advent hören. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. So sehe ich sie tatsächlich direkt vor mir. Diese heiße Sinai-Wüste mit ihren hohen Bergen, mit ihren tiefen Tälern. So kennt es Israel auch noch ganz genau aus der Zeit des Auszugs aus Ägypten. Da waren sie doch hergekommen, als sie in das gelobte Land eingezogen sind. Doch jetzt werden die ins Exil Verschleppten plötzlich aufgefordert, diesen selben Weg nochmal zu gehen. Gott wieder eine Chance zu geben, in ihr Leben zu kommen. Und zwar auf einer ganz ebenen Bahn, ohne Berge, ohne Täler. Aber sie sollen ihm dazu auch den Weg bereiten. Seine Herrlichkeit soll für alle sichtbar sein. Nicht wie damals vor der Zerstörung Jerusalems. Nein, niemand soll mehr zweifeln, ob es Gott gibt. Sondern alle werden ihn dann sehen können, weil der Horizont doch so gerade ist. Kein banges Fragen mehr. Keine Frage mehr, warum Gott unsere Nöte und unsere Ängste überhaupt zulässt. Wenn er kommt, dann werden da keine Stolpersteine mehr im Wege liegen. Ich finde, das ist ein handfestes, tolles Bild. Ein Mann wie Johannes der Täufer hat das viele Jahrhunderte später dann, wir haben es in der Schriftlesung gehört, in seinen Predigten aufgenommen, dieses Bild, um die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Mitten in der Wüste, genau dort, ermahnte er seine Zeitgenossen, bereitet dem Herrn den Weg. Und dann kam er tatsächlich, der Messias, und mit ihm kam Gottes neue Wirklichkeit, Jesus. Bis heute tragen wir im Blick auf sein Kommen alle freudigen, auch alle traurigen Ereignisse, wenn wir ihm den Weg tatsächlich nur für uns bereiten. Wir lassen uns durch die Bibel trösten. Hoffentlich. Wir verschaffen ihm einen Weg durch unsere Gebete und Lieder. Jetzt ist die Chance dazu da. Das ist der Trost von dem der Bibeltext heute als zweites spricht. Und drittens, Gott tröstet auch, indem seine Worte ewigen Bestand haben. Ja, wir wissen das alle. Es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die den Hinweis auf Gottes Kommen gar nicht als Trost, sondern eher als Vertröstung empfinden. Die warten auf Hilfe, die warten auf noch Handfesteres als irgendein Gebet oder eine Hoffnung, dass irgendwann mal was besser werden würde. Und in der Tat war das ja auch das Problem in dem Gespräch mit den Konfis über den Tod, dass es wirklich auch für uns manchmal sehr, sehr schwierig ist, treffende Worte, tröstende Worte und Symbole zu finden. Gerade dieses Thema führt uns an die Grenzen, die wir von uns aus nicht überschreiten können. Die Uhr des Lebens ist nicht zurückzudrehen für uns. Tod, Krisen, Nöte, sie stehen da manchmal da wie unumstößliche Mauern. Wie schwach und brüchig stellen sich demgegenüber unsere Trostworte oft dar. Auch ein Jesaja weiß das. Alle Menschen, ja ganze Völker, sind vergänglich wie Gras oder wie eine Blume, schreibt er. Was sollen wir dazu sagen? Wie sieht angesichts der Vergänglichkeit dann wahrer Trost aus, wenn alles vergänglich ist, wenn unsere Worte auch dagegen oft nicht reichen? Jesaja sagt, auf eure Worte kommt es doch gar nicht an. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort ist der Trost, weil es nicht vergänglich ist, weil das der Ratschluss des Ewigen ist. Und wie unumstößlich seine Kraft ist, zeigt sich daran, dass es seit Jahrtausenden immer wieder gelesen und weitergegeben wird, gehört und beherzt wird. Kein Staat dieser Welt hat es jemals geschafft, dieses Wort auszurotten. Im Gegenteil. Es konnte sich bei den Menschen sogar gerade in Verfolgungszeiten seinen ganz festen Platz erobern und bewahren. Mag sein, dass manche diese Kraft aus Gottes Wort nicht empfinden. Dann liegt das an unseren Worten. Ja, okay. Es ist eben auch keines, das sich aufdrängt, dieses Wort unseres Gottes. Aber dann wäre es ja wohl auch kaum wahrer Trost. Entsteht Trost nicht aus dem Glauben heraus? Und danach fragt Gottes Wort immer und immer wieder. Und wenn jemand nicht daran glaubt, dann bleibt dieses Wort trotzdem ewig gültig. So stark ist das nämlich, das Wort unseres Gottes, es bleibt in Ewigkeit. Ja, Jesaja hat recht. Und das vierte noch, Gott tröstet, indem er sich um uns kümmert, wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert. Und deshalb mündet unser Predigttext ein in diesen lauten Jubel, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht und sage zu den Städten Judas, siehe, da ist Gott der Herr. Der Herr kommt gewaltig, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Noch einmal ist da vom Kommen Gottes die Rede. Wieder ist die Adventsbotschaft genau das, womit die Israeliten in Babel damals schon vor 2500 Jahren getröstet werden. Das zerstörte Jerusalem, jetzt steht es da in neuem Glanz. Die Hauptstadt weist hin auf Gottes herrliches Kommen. Und Gott kommt, um als Hirte seine Lämmer einsammeln zu können, sie im Bausche seines Gewandes sogar tragen zu können. Wie wunderbar. Es gibt kaum ein tröstlicheres Bild, das überzeugender darstellen könnte, was Trost bedeutet. Wer von uns würde da heute Morgen nicht an Jesus Christus noch ein nächstes Mal erinnert, der von sich gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und ich bin bekannt den Meinen. Was gibt es Tröstlicheres im Leben, als zu wissen, der, der mich gemacht hat und der meinem Leben ein Ziel gesetzt hat, der kennt mich und der trägt mich im Bausche seines Gewandes. Es ist die Überzeugung, die unser Heidelberger Katechismus gleich ganz zu Anfang ausspricht, wenn er in Frage 1 fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann als Antwort gibt, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Wir haben von einem vierfachen Trost heute Morgen gehört, mit dem Gott seinem Volk damals genauso wie uns heute begegnet. Das Advents, das Weihnachtsgeschehen, es zeigt noch einmal ganz, ganz deutlich, und hoffentlich sind uns die Augen dafür geöffnet worden, die Zusage vom Kommen Gottes ist eine Person geworden in Jesus Christus. Dass Gott auf uns zukommt, nein, das ist kein leeres Versprechen, das ist bereits Wirklichkeit geworden. Und trotzdem müssen wir uns zum Schluss noch einmal kurz die Frage stellen, ist dieser Trost denn jetzt wirklich was Handfestes? Hilft er auch, wenn um uns herum eine Krise die nächste befeuert und alles uns so stark verunsichert hat, wie schon lange nicht mehr, gerade in diesem Jahr? Wenn sich solche Fragen bei uns stellen, dann lasst uns das heute mit nach Hause nehmen, damit es überhaupt was Handfestes werden kann. Ja, Gott kommt. Er kommt auch zu uns. Er tröstet auch uns. Und zwar ganz handfest, aber eben durch den Glauben. Nicht auf Knopfdruck, die er vielleicht Sorgen und Ängste von alleine irgendwie abstellen könnte. Nein, unsere Aufgabe ist es, bereitet dem Herrn den Weg. Lasst euch trösten. Gott geht mit uns durch das Leben, aber eben zusammen. Er und wir. Und zum Glück macht er dabei den ersten Schritt. Gottes vierfache Zusage wird sich dann auch in unserem Leben als machtvoll erweisen, indem er uns Kraft gibt zum Durchhalten, Mut zu Veränderungen schenkt. Er bricht mit seiner Botschaft die traurigen Stunden unseres Lebens auf, indem er auf uns zukommt, eben gerade durch seinen Sohn Jesus Christus. Und der stand und steht, damals wie heute, Menschen handfest zur Seite. Dann wird's Advent. Und dann können wir unsere Kerzen weiter anzünden und uns auf ihn und seine Hilfe verlassen. Dann heißt es nämlich auch für uns, mit jeder Kerze neu, tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.